also mit Frau Sandra Markewitz aus Lüneburg mit einem sehr schönen Thema, das Versprechen des Humanen, sprachliche Bilder der Sorge. Bitte, Frau Markewitz.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich höre, man kann mich auch gut hören, das ist gut. Ich finde schön, dass Sie auch hingekommen sind in dem Wetter und so weiter, und es gibt ja auch offensichtlich Konkurrenz. Das Thema ist das Versprechen des Humanen, sprachliche Bilder der Sorge. Und das Interessante bei diesem Thema der Sorge ist ja immer, dass es angesiedelt ist, wenn man so denkt, eigentlich zwischen zwei Polen, einer Makro- und einer Mikrostruktur, einmal der universalisierenden Geste und überhaupt der universalisierenden Prinzipien der Ethik und zum anderen des konkreten Falles, also auch, wenn man so will, etwas kritisches, konkretistischen Falles. Und man muss dann immer sehen, wie man innerhalb dieser beiden Pole, innerhalb dieses Spannungsfeldes, dann sein Thema eben verortet, und heute geht es um die Sorge. Das Humane ist eine jener Chimären, die ihre Gestalt wechseln ohne Ansehen der Situation. Auch wenn Humanitätsbegriffe appliziert etwa auf den schimmernden Begriff der Person, die europäische Erfindung, wie man gesagt hat, auch wenn Humanitätsbegriffe besagen, was in einer Sozialität als schützenswert aufgefasst wird, ist der normativ zu verteidigende Wertekanon einer gegebenen Situation immer auch mit einem Rest behaftet, der das Versprechen des Humanen bestimmt. Es kann die Bedingungen seiner Erfüllung nicht ganz ausdenken. Das ist die Natur der meisten Versprechen, die Erleichterung bringen für den Fall ihrer Erfüllung und im Fall der Nichterfüllung das Versprechen als leere Geste zurücklassen, mit der jemand Ruhe wollte, Einstimmigkeit für den Moment, Imitation eines friedlichen Zustands des Gleichgewichts der Wertbezüge. Doch das Versprechen des Humanen zeichnet sich durch eine Eigenschaft aus, die das bindende Versprechen im kleineren Maßstab nicht betrifft. Seine Nichteinhaltung kommt einer Katastrophe gleich. Humanität ist nicht verhandelbar wie die Ankunft der Freundin am Bahnhof zu einer bestimmten Stunde. Das Versprechen des Humanen lebt von einem unspezifischen Zusatz, das der Allgemeinheit des emphatischen Menschbegriffes gleicht. Hier wissen Menschen einmal, wie sie von sich sprechen sollen, und dieses Sollen entspricht ihnen ganz, ist tröstlich, ist die Möglichkeit, die sie bisher in ihrem Leben nicht ergriffen haben, aber vielleicht doch ergreifen werden. Es ist das Ausschreiten des Möglichkeitsraumes durch Unspezifik. Zum anderen sind in dem großen Wort Humanität Erfahrungen aufgehoben, die Menschen gemacht haben, die vom Humanitätsideal gerade abwichen. Als angeblich Zugehörige einer Gruppe den Vorurteilen über diese Gruppe anheimfallen, damit andere sich ihre Vorurteile loben können, im Umgang mit psychisch Kranken vergeblich jene Reziprozität suchen, die den Eindruck des Menschlichen entstehen lässt, auf der Straße die Feindseligkeit erdulden, die den Geschonten konstitutiv fremd ist. Aber nicht immer sein muss. Das Humane als Versprechen ist etwas anderes als das Humane als normative Handlungsanweisung. Der Modus des Versprechens setzt etwas frei, den Möglichkeitsraum einer Erfüllung, die immer weiter aufgeschoben wird. Im Falle des Humanen gehört zu seinem Versprechen nicht die Erfüllung, sondern sein regulativer Charakter. So zu handeln, das geht nicht konform mit dem, was einmal die Träume und Pflichten der Gegenwart gewesen waren. Das Dilemma der Ethik, konstitutiv das Leiden der Menschen nicht zu treffen, dem, der sterben will und todtraurig ist, nicht mit Regelkanonis zum guten Betragen oder logischer Selbstführung kommen zu können. Gleichzeitig die Belegung des Außergewöhnlichen und Ekstatischen, Entgrenzten und Entgrenzenden. Ist Liebe Selbstsorge, ist die Zustimmung zum Tauschgeschäft im Sozialen, das ethisch nicht Erreichbare, andere Gewaltige und Berückende, das dem Konzept der Sorge scheinbar entgegensteht, die kaum als Selbstsorge verstanden wird, sondern sich am Gegenüber bewährt, dessen beruhigender alter Status Ego leichter leben lässt, wenn ich jetzt einmal soziologische Terminologie hier benutze. Wenn auch die Entscheidungen für mich aus der Ethik nicht herausfallen, das Humane ist also zum Teil Fiktion, ihr Tröstliches besteht darin, dass jeden Tag wiederholte Unrecht im Blick auf ein zukünftig Mögliches nicht sehen zu lassen. Das kann ganz konkret sein, wie Feierabend im Gespräch im Rom sagte. Sie finden dieses Feierabendgespräch von 1993 übrigens auch bei YouTube, das ist ungefähr 45 Minuten lang, und er spricht mit Rüdiger Safranski sozusagen über den Dächern von Rom über die letzten Fragen. Was nützt die Aufklärung, sagte also Feierabend dort, wenn ich sterben will vor Verzweiflung? Wenn das sogenannte aufgeklärte Denken impliziert, ich müsse vergessen, was zuvor gefühlt und gewusst wurde. Das sind Überspitzungen, gewiss, aber die Überspitzung geht in die Überlieferung vor allem mit ein. Die Homogenisierung war oft Bedingung, als überlieferungswürdig erkannt zu werden. Zu fragen ist dann, ob das Versprechen des Humanen, seine beruhigende Qualität, wenn man so sagt, unter Menschen ist das und das ja möglich und das ganz unmöglich, zu Recht hat oder ob es sie verlieren sollte. Das gleißende Hineinschneiden der Einzelerfahrung in den schönen Traum der Humanität spricht ein Übriges. Was ich unter Sorge verstehe, der fernen Möglichkeit, an jemanden zu denken, neben mir selbst, auf längere Distanz, habe ich oft selbst erlebt, als Zuwendung, Annahme, Wirkungserleben. Das Erlebnis der, wie Psychologen sagen würden, Selbstwirksamkeit hat ein starkes philosophisches Moment. Etwas geschieht, weil ich etwas getan oder unterlassen habe. Das Versprechen des Humanen an das Humane ist in diesem Sinne ein Wirksamkeitsversprechen. Du wirst eingreifen dürfen, dein Leben wird einen Unterschied machen. Etwas geschieht, weil du und nur du da bist. Und jemanden unter dieser Überschrift des Humanen zu sehen, heißt, seinen Schmerz anzuerkennen. Der praktische Kern des abstrakten Anerkennungsdiskurses, der mit Namen wie Honneth und so weiter verbunden ist, erscheint so lange als wirklichkeitsfremd, bis nicht gesehen wird, dass meist nur jene über Anerkennung sprechen, die selbst genug davon bekommen. Und damit ist nicht die fordernde Haltung der konstitutiv Ausgeschlossenen wie das Ghetto-Rap gemeint oder übersehen, sondern dass Diskussionen über Anerkennung oder Ethik im Allgemeinen immer schon voraussetzen, dass meine Stimme sich in einer Weise äußert, die für satisfaktions- und subsumierungswürdig erachtet wird, bezogen auf die freudlosen Standards einer Disziplin. Wir reden so und du darfst es auch, wenn. Dann folgen implizite und explizite Bedingungen, die an den Schluss das Geschenk des sogenannten Ernstnehmens setzen. Damit wird schon gezeigt und implizit zugegeben, dass das Humane im Menschen etwas ist, das nicht immer erkannt werden kann. Es braucht die ähnliche Gestalt, die das Identitätsbegehren befriedigt. Das Antreten unter gleichen Voraussetzungen befriedigt den Menschen, so es seine Voraussetzungen sind. Das muss man aber verdienen. Und wer die Geschenke verteilt, die über Fortkommen, Reputation, Wertzuschreibung entscheiden, das sind jene zuvor Legitimierten, die wiederum von und vor zeitabhängigen Standards für wert erachtet wurden, mitsprechen zu dürfen. Nicht jeder und jede ist in das Versprechen des Humanen eingebunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es finden sich in öffentlichen Redesituationen wenige jener, die es schwer haben, den Status der wenigstens theoretischen Ebenwürdigkeit zu erreichen. Jemand, der nicht hier ist. Die schwarze Frau, die mir sagt, sie wäre ins Trauma hineingeboren, born into trauma. Das Kind, das in der Bahn geschlagen wird, mit dem Zusatz, er ist es gewohnt. Alle jene, und der Begriff jene ist hier auch soziologischer Ordnungsbegriff, jene, die nicht wir sind, sondern them, die anderen, werden es schwer haben, das Versprechen des Humanen, falls sie es vernehmen, mit ihrer sogenannten Lebenswirklichkeit in Einklang zu bringen. Wie sieht es nun mit dem Bewandtnis der Ethik Carol Gilligans aus für die Frage nach der Sorge und dem Versprechen des Humanen? Wenn es um die Stufen der Moralentwicklung geht, verortete Lawrence Kohlberg die Antworten männlicher Probanden auf höherer Stufe als die weiblicher. Die empirische Datenlage wird heute grundsätzlich als unzureichend kritisiert. Eva-Maria Schwickert hat sich in einem Vortrag aus dem Jahr 1991 damit auseinandergesetzt. Die alltägliche Plausibilität der weiblichen Fürsorgeorientierung wurde nicht zuletzt durch Gewalt und im Falle der Nichterfüllung negative Sanktionen erreicht und gesichert. Wenige sind fürsorglich von Natur, wenn man das noch sagen darf. Es führt auf die falsche Fährte. Aber es gibt ganz früh Mädchen, die andere lieb haben möchten, herzensgut sind und sich kümmern möchten. Dennoch ist die Sache der Fürsorge immer Sache von Individuen. Wenn man einwenden wollte, der Begriff des Individuums verdanke sich einem kartesianisch inspirierten Ideologem der Geist-Körper-Trennung, sei also hegemonial und zu vermeiden, gibt es immer Frauen und Männer, die in die Begriffslogik hineinschneiden. Der Mann, der nach der Krankheit seiner Frau klaglos eine andere Rolle einnimmt, für die er wenig Anerkennung bekommt, beziehungsweise wo man weiß, dass diese nicht das leitende Motiv ist. Viel Edles passiert jenseits der Begriffe, wenn man so will, und jenseits der Ausnahmen, weil es eben nicht immer nur Ausnahmen sind. Es gibt immer Frauen und Männer, die sich gesorgt haben. Die Frage ist, wie diese Sorge um etwas oder jemand bewertet wurde und wird und inwiefern sie normativ gewünscht wird. Die Norm macht aus einer Regung, aus einer Charaktereigenschaft eine Pflicht. Damit ist jener Kosmos betreten, der von Gilligan den Männern zugeordnet wird und Kant, also die Pflichtethik, im Gegensatz zu den Frauen, die interessanterweise auf Hegel verwiesen werden. Dass diese Zuordnung verblüfft, etwa im Wissen um Hegels Absage an die leere Subjektivität, namentlich der Romantiker, oder den apologetischen Ton der rechtsphilosophischen Überlegungen, Grundlinien der Philosophie des Rechts, die mitnichten den Rigorismus preußischer Staatlichkeit beenden wollten, kann hier nicht ausgeführt werden. Gesagt werden kann, dass es immer schwierig ist, Etiketten zu verteilen. Einigen kann man sich darauf, dass Fürsorgemoral den Frauen, ein Wort, das aus Gerechtigkeitsgründen in Anführungszeichen stehen muss, der Heterogenitäten einer Gruppenidentität zwanghaft unterworfen werden, ich entschuldige mich für den Anklang des Jargons in diesem letzten Satz, einigen kann man sich darauf, dass die Umstände lange die Fürsorgemoral der Frauen nahelegten und dass sie diese den Frauen nahelegten. Es gibt da nicht zwei Moralen, die nebeneinander gültig sind. Geltung zu instituieren ist ein offener Prozess. Die Kontiguität, das Nebeneinander zweier Moralformen, würde den Gedanken einer ungerechten und ungerechtfertigten Trennung aufrechterhalten. Dichotom weiterdenken, das ist bekannt. In der Tat ist Gilligans These von den zwei Moralen, übrigens ein nicht so sehr schönes Wort, Moralen, widersprüchlich, man könnte Moralformen sagen. Die Kenntnis zweier Moralen, ich sage es jetzt mal weiter, habe nur Sinn, wenn die Kenntnis einer Moral vorausgesetzt werde, die es nämlich schon vorher gibt. Man kann mit Gertrud Nunner-Winkler sagen, dass die Idee geschlechtstypischer Moralorientierungen zwei Voraussetzungen hat. Zitat. Zum einen ist unterstellt, vorfindliche moralische Orientierungen ließen sich auf eine Zweitypologie reduzieren, so nennt sie das, wobei Rigidität und Gerechtigkeitsorientierung bzw. Flexibilität und Fürsorgeorientierung, nicht, also der Säugling ist in kein Schema zu pressen, wenn Sie dieses Beispiel erlauben, jeweils eine unauflösliche Verbindung eingegangen sind. Zum anderen muss angenommen werden, dass es einen universellen Entwicklungsmechanismus gibt, der die Verknüpfung von Geschlechtszugehörigkeit und Moralorientierung erklärt. Zitat Ende. Auch wenn wiederum gegen Nunner-Winkler eingewendet wurde, ihre Darstellung belege nur die Verknüpfung von Geschlecht und einem vormoralischen Rollenverhalten, da die rollenvermittelte Orientierung an Fürsorgepflichten zunächst konventionalistisch sei und somit als Moralprinzip nicht zu begründen, Zitat Ende, auch wenn dies gesagt werden kann, ist ein Punkt wichtig. Die konventionalistische Form des Rollenverhaltens kann nicht als vormoralisch betrachtet werden, ohne die Prägung jener sinnstiftenden Übereinkünfte zwischen Sprachbenutzern aus dem historischen Prozess zu nehmen, in dem sie einzig stattfinden können. Niemand steht auf dem Standpunkt des Weltschaffenden und Weltbeobachtenden, dem Jürgen, der einen Überblick hat, ohne selbst involviert zu sein. Das würde bedeuten, der Eindruck des Vormoralischen ist bereits moralisch geprägt, denn es gibt eine nicht niedergelegte, nicht kodifizierte Art und Weise, zu Übereinkünften zu finden und überhaupt zu sagen, was als Übereinkunft gelten kann, die nicht als vormoralisch bezeichnet werden kann. David Lewis' trockene Bemerkungen zur Konvention, Convention zum Beispiel, beschreiben nicht das Gegebene, sondern das, was als Gegebenes zugelassen wird. Das heißt, diesen Eindruck machen darf. Und es sind natürlich keine Individuen, die hier Geltung festlegen, sondern die Praxisform und Gebrauchsform, die Menschen helfen, zurechtzukommen, wie ich sagen möchte. Und historisch wurde das Zurechtkommen der einen höher bewertet als das der anderen. Das ist das ganze Geheimnis, möchte man sagen. Nicht die Sorge als solche, wo sollte sie subsistieren, ist geschlechtsabhängig, sondern die Zuschreibung, wo sie erwünscht sei. und erwünscht ist zu harmlos, denn das Zurechtkommen der einen Gruppe war historisch mehr wert. Damit wurde die schöne Eigenschaft der Sorge instrumentalisiert. Sie lag nicht einfach im Ton Dreusens historisch vor, sondern hatte vorzuliegen, sonst waren die Akteurinnen zu bestimmten Zeiten Außenseiterinnen. Der Außenseiterstatus ist aber einer, der sich mit der Sorge konstitutiv nicht verträgt. Nicht? Dieser Begriff der Sorge hat etwas Integrierendes. Das hegende und einhegende Wort braucht die Umgebung. Es ist, wo Sorge gewünscht ist, affirmativ, machterhaltend und dennoch schön. Darin besteht der Gegensatz. Das Gute zum Schlechten zu machen, durch seine mitunter stille, mitunter laute Verordnung. Denn ursprünglich war die Sorge ja gut. Etwas, für dessen Nicht-Einhalten man bestraft wird, ist nicht harmlos. Es gibt Forderungen an Darstellungsweisen des Ich, der sogenannten Frauen und Männer, die nicht irritiert werden können, ohne bei den meisten Ressentiments hervorzurufen. Denn die menschliche Kultur, nur in Parenthese vor diesem Hintergrund, die Harmlosigkeit des Vico-Axioms, das besagt, der Mensch könne nur verstehen, was er selbst gemacht habe. Denn die menschliche Kultur ist auf diesen Ressentiments errichtet. Eine Fibel dieser Ressentiments, die gerade nicht Abweichung, sondern oft nicht ausgesprochener Gesellschaftskitt sind, findet man immer noch bei Weininger. Geschlecht und Charakter. Nicht die Überhöhung ins Groteske ist hier interessant, sondern dass das scheinbar Abseitige nicht das Abseitige ist, sondern nur die Ausarbeitung, klar sehend, der feindlichen Haltungen, die noch das auf Reziprozität abzielende Liebeswerben begleiten. Zwecklos ist gar nichts. Man merkt nicht nur die Absicht und ist verstimmt. Ressentiments sind ja nicht nur etwas, das unfreundlichen, nicht aufgeklärten Akteuren sozusagen passiert, gleichsam nur unterläuft. Ressentiments entstehen, wenn etwas Gutes, wir vergessen für einen Moment den Punkt der kontext- und kulturrelativen Ethologien, Ressentiments entstehen, wenn etwas Gutes nicht mal als Geschenk, sondern als Pflicht betrachtet wird. Oder wenn Fähigkeiten, auch hervorragende, als Angriff auf eigene Leistungsfähigkeit gewertet werden, da historisch suggeriert wurde, durch Zugehörigkeit zu einer privilegierten Gruppe den Anspruch auf etwas zu haben, was ich Leistungshoheit nennen möchte. Die Illusion des Leistungsprinzips ist bekannt und es zeigt sich, dass seine Grenzen sehr schnell erreicht sind, wenn es um die Machtinteressen gerade privilegierter Gruppen geht. Aus diesen Überlegungen kann man erkennen, dass Diskussionen wie jene um Fürsorge oder Verantwortung, Pflege oder Gerechtigkeit so nicht zu beantworten sind. Die Fragestellung ist bereits ein Eingeständnis an den herrschenden Wissensdiskurs. Nun kann man sagen, man müsse etwas sprachlich ausdrücken, um es überhaupt diskutierbar zu machen. Doch hat die Diskussion um Ethik, feministische Ethik, wie man so sagt, selbst etwas, das allzu einverstanden mit dem Label ist, ohne zu sehen, dass das Einverständnis ins Labeling und das wohl eingehegte Wissensfeld, an dem man dann mitarbeitet, unfrei ist. Hier täte, ich sagte es oben, eine Prise Feierabend gut. Erkenntnis für freie Menschen hat auch Muster zu bejahen, in einem grundlegenden Sinne, sonst kann sie von diesen Menschen nicht als Erkenntnis erkannt werden. Ich denke hier etwa an das von Savigny vorgestellte Musterrezept im Blick auf Wittgensteins philosophische Untersuchung. Es ist ein Vorschlag, wie man Wörter für Seelisches mit Gewinn anschauen sollte. Sie haben also hier schon den normativen Punkt drin. Und es heißt, dass Wörter für Seelisches so etwas sind wie Ensemblestücke, die ein Muster jeweils vervollständigen und sogar signalisieren können, in welchem Muster sie vorkommen, wie in Morgensterns die Trichter. Das ist von Savignys Beispiel. Man muss also immer bestimmte Elemente jeweils sozusagen im Stillen kombinieren, um ein Muster zu erkennen, aus dem dann zum Beispiel ein bestimmter seelischer Ausdruck hervorgehen kann. Wenn man auch einwenden kann, dass die Vollständigkeit des Musters, die man erwartet, nicht vorrangiges Ziel dieser Gegenden, das heißt der menschlichen Kommunikationen sind, dann bleibt zu sehen, dass der Wunsch nach Ordnung und Vollständigkeit immer ein Sinnstifter war. Ohne auf eine Zentralbestimmung des Ordnungsbegriffs Entsprechung oder Entsprechungskapazität hier näher eingehen zu können, ich verweise auf die Antrittsvorlesung des Juristen Mayhofer vom Sinn menschlicher Ordnung aus den 1950er Jahren, Kann man sagen, dass letztlich eine Ethik der Sorge, genauer gesagt deren Formulierung im dichotomisierenden affirmativen Jargon, auch ein Ordnungsbedürfnis befriedigt, ein Freiheitsbedürfnis aber nicht? Wie der Professor, der sagt, das muss aber in Ihrem Text vorkommen, sonst ist dies nicht von vornherein ein schlechtes Ansinnen, wie man jetzt ja sagen könnte. Man schenkt anderen gerne die Freude, wirkungsvoll zu sein, aber das Geschenk darf nicht zur Erwartung und vor allem nicht zur Regel werden. Wie die Sorge ist das aus Achtung erwiesene Geschenk etwas Gutes. Aber eine Erwartung auf Erfüllung bei Untertönen darf nicht sein. Gesagt werden muss auch, dass wir mehr Grund haben, Ordnung im Geistigen zu fordern, wo wir die Unordnung des Unbegrifflichen, des Metaphorischen zu fürchten gelernt haben. Einigen geht das ja so. Und die Motivationslagen dessen, der sagt, Versprechen müssen eingehalten werden, können ja ganz unterschiedlich sein, zugleich subjektiv und gesellschaftlich motiviert. Eine Antwort auf die Frage nach der Sorge, nach ihrem Status im Rahmen eines Versprechens des Humanen, kann Blumenberg geben. Es gibt einen Satz bei ihm, der heißt, sinngemäß, man solle nicht antasten, was anderen Menschen selbstverständlich sei. Er präsentiert es als Schwierigkeit des Phänomenologen, da haben wir auch einen Anschluss an den vorherigen Vortrag, in dem Kurztext das Dilemma der Selbstverständlichkeit, die Schwierigkeit sei, Zitat, zwar zu erkennen, aber doch uns zerstört zu lassen, was anderen in ihren Welten und durch diese selbstverständlich ist. Auch Philosophie bedarf des Respekts vor dem, was andere leben lässt. Zitat Ende. Nun ist hier nicht gemeint, dass der Status quo politischer Systeme auch schlechter nicht berührt werden solle, wenn also dieses Selbstverständliche nicht angetastet werden dürfe. Gemeint ist, dass Menschen Konstituenten ihrer Erfahrung kennen, deren Desavouierung oder lächerlich machen einen Selbstverlust zur Folge hätten. Wenn man mir das nimmt, es muss keine Sache sein, es kann eine Vorstellung von mir sein, dann bin ich nicht mehr ich. Wie Christine Korsgaard es nannte, also vor dem Spiegel würde man also ein Gesicht sehen und sagen müssen, das bin nicht mehr ich. This would not be me anymore and I would rather be dead. Das ist die gewaltsame Seite etwa des stillen Optimismus, des Capability Approach, um Amateur Zen und Martha Nussbaum mit Einfluss von Rawls. Wenn nur der Tod bleibt, hat man den Menschen sein Selbstverständliches genommen. Das Versprechen des Humanen ist so ein Versprechen, mit dem, was Menschen selbstverständlich ist, vorsichtig umzugehen. Und der Zynismus oder Realismus, je nachdem, bringt nicht die Lösung. Was ist denn Dummheit? Die entgangene Bildungschance. Unter anderem. Ein Verweis auf Umstände, unter denen man aufwachsen musste. So ist die Zweiteilung im ethischen Diskurs ein Symptom. Anderen nicht die Nische zu geben, ihre eigenen Gedanken oder dem, was davon übrig ist, wenn jemand die Bildungsanstalten durchlaufen hat. Es gibt nämlich eine Art, selbstständiges Denken zu fordern, die angepasst ist, wissend, dass man damit hier und da doch weit kommen kann.
Ich habe noch 3-4 Minuten.
Ja, ich habe noch 2 Absätze.
Bis unten.
Ja, passt. Gut. Ja. Wer über Anerkennung theoretisch reden kann, hat meist genug davon erfahren und es ist immer jemand, auf den gehört wird, sonst wüssten wir davon nichts. Man muss nur daran erinnern, dass Kohlberg sagte, jetzt kommt ein Kohlberg-Zitat, die primitivste Form der Reziprozität und Gleichheit ist jene, die auf Macht und Bestrafung basiert, das heißt die Reziprozität von Gehorsam und Freiheit von Bestrafung, Zitat Ende. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Stufe bei Kohlberg in der Tat die primitivste ist, nämlich Stufe 1, und dass Stufenmodelle aufgrund der ihnen innewohnenden Mechanizität oft fragwürdig sind, versteht sich von selbst. Was aber bisher nicht gesehen wurde, ist, dass der Mensch, der das Versprechen des Humanen, um auf diesen Titel des Vortrags zurückzukommen, hört oder vernehmen möchte, meist behandelt wird, als gelte diese erste Stufe. Etwa dann, wenn Sorge bei Ausbleiben angemahnt oder das Ausbleiben bestraft wird. Also die gilt also nicht nur als Anfangsstufe, die man dann durchläuft, um schließlich bei der letzten und postkonventionellen Stufe zu enden, was ja sowieso auch nach Kohlberg nicht jeder erreicht, sondern sie gilt sozusagen, wenn normativ Druck gemacht wird, auch in anderen Fällen, zum Beispiel im Internet, wenn dann weibliche Personen angegriffen werden, natürlich nur, wenn sie auch nicht affirmative Äußerungen tun. Konklusion ist, dass die Annahme von Reziprozität, von Gehorsam und dem Ausbleiben von Strafe nicht eine, die primitivste Stufe der Moralentwicklung ist, wie Kohlberg nahelegt, sondern eine, die implizit das Reden über Fürsorge unter anderem so schwer macht. Diese entstand nicht deshalb bei den Frauen, weil sie andere bessere Menschen sind, sondern weil hier die Eigenschaften einiger, ich will gar nicht sagen weniger, zur Forderung für alle angeblichen Gruppenmitglieder erhoben wurden. Die andere Moral der Frauen, der sogenannten, ist die, die ihnen blieb. Die sprachlichen Bilder der Sorge, denken Sie an das Musterrezept, das auch hier gilt, sind immer von dem Gedanken an Vollständigkeit und Vervollständigung nicht nur gefördert, sondern auch bedroht. Ich schließe in einem kleinen Sprung mit Hannah Arendt, dem Mädchen aus der Fremde, dem Lob des befreienden Bruchs. Zitat: Das Herz ist ein komisches Organ. Erst wenn es gebrochen ist, schlägt es seinen eigenen Ton. Wenn es nicht bricht, versteinert es. Der Stein, der einem vom Herzen fällt, ist fast immer der, in welchen sich das Herz fast verwandelt hätte. Vielen Dank.
Wunderbar. Vielen Dank.